Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, an dem nun auch die Zeitungen ausführlich über ein Thema berichten, das wir schon gestern in der Sendung hatten, über die Anschläge auf mehrere Museen und rund 70 Werke auf der Berliner Museumsinsel. Über eine Stunde lang muss es gedauert haben, dass dort am Tag der deutschen Einheit Antiken und Gemälde mit einer ölhaltigen Flüssigkeit bespritzt wurden. Die Schäden sind bis heute zu sehen. Es war dies das bislang größte Attentat auf die Kultur in Deutschland nach dem Krieg. Viel wird nun heute über die Sicherheit von Kunstwerken, nicht nur in Deutschland, gesprochen und über die Frage, warum über zwei Wochen lang weder die Öffentlichkeit noch möglicherweise ebenfalls bedrohte andere Museen informiert worden sind. Denn von dem Täter oder den Täterinnen fehlt nach wie vor jede Spur. Verantwortlich für die Museumsinsel ist der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Professor Hermann Partzinger. Ihn habe ich deswegen heute Nachmittag gefragt, ob die Berliner Museen ein Sicherheitsproblem haben.
Ich glaube, Museen haben ein Sicherheitsproblem, wenn sie auf extreme kriminelle Energie stoßen. Man kann hundertprozentige Sicherheit nicht gewährleisten. Man muss es immer anstreben, das ist vollkommen klar. Aber was ich schlimm finde, das war ja immer sozusagen Kerngedanke der Museen, dass sozusagen Schwellen zwischen Besucherinnen und Besucher und den Objekten da, wo in der Entfernung möglich ist, dass sie da auch nicht vorhanden sind. Also dass nicht Reliefs durch Plexiglasscheiben oder Panzerglas abgedeckt werden können. Und das war im Grunde ja auch bei den Museen auf der Museumsinsel, gerade bei archäologischen Großobjekten, eigentlich der Standard. Das ist auch ein Vertrauen in den Besucher, denn Videoanlagen, Aufsichten, wir haben ja derzeit mehr Aufsichten als sonst, wegen die auf Corona-Abstände achten. Wenn man eine bestimmte Absicht hat, zu schädigen, dann ist es ganz, ganz schwierig. Also es hängt ein Stück weit von der kriminellen Energie auch ab.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist wahrscheinlich noch besser, gerade im Museum. Es gibt noch keine Spur zu dem Täter oder den Tätern. Sind ausreichend Sicherheitsvorkehrungen vorhanden, Kameras beispielsweise auf der Museumsinsel?
Das kann man sicher noch verbessern, das ist ganz klar. Die Sicherheit ist immer verbesserbar. Wir haben da auch Anträge gestellt, jetzt über neue Videoanlagen und so weiter. Also es wird immer wieder geupdatet. Grundsätzlich gelten, das sagen die Fachleute von den staatlichen Museen, gelten die Museen auf der Museumsinsel jetzt nicht schlecht gesichert. Aber ich glaube einfach, dass wir hier einem neuen Bedrohungsszenario gegenüberstehen, was ja einerseits der Raub der Goldmünze, der Raub in Dresden zeigt, also wo es um den materiellen Wert von Objekten geht, die gestohlen werden, und umgekehrt jetzt diese Art von wirklich unglaublichen Vandalismus, der einfach nur schockierend ist. Das ist eine neue Bedrohungslage und ich glaube, man muss wirklich mehr investieren, aber man muss eben auch sich überlegen, kann man Großobjekte wirklich noch so frei dem Besucher anbieten? Ich glaube aber, das kann man nicht alles an die Museen nur delegieren. Ich glaube, wer im Museum Kunst Großobjekte, und darum geht es ja vor allem, die man nicht in Vitrinen stellen kann, wer das erleben will, hat ein Stück, ich würde fast sagen, jetzt Mitverantwortung, weil ich glaube, Museumsbesucherinnen und Besucher, die müssen auch sehen, Wenn da irgendwie Leute sich komisch verhalten, ja, wenn gerade mal die Aufsicht sich umdreht. Also ich glaube, wir haben eine Gesamtverantwortung, eine gesellschaftliche, und ich frage mich schon auch, was in unserer Gesellschaft eigentlich derzeit vorgeht. Wenn man sieht, wie vermüllt die Museumsinsel ist, nachts werden Partys gefeiert, also seit der Corona-Krise nimmt es inzwischen Züge an, die schlimm sind. Oder Attila Hildmann, der auf der Freitreppe des Alten Museums seine Reden hält. Das sind Entwicklungen, wo man keinen Respekt mehr vor so einem wirklich Weltkulturerbe wie der Museumsinsel hat. Und das macht uns wirklich sehr, sehr besorgt.
Gemeinsam auf die Kulturschätze aufpassen, lautet Ihre Forderung, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es denn schon Rückmeldungen, nachdem Sie gestern aufgerufen haben, etwaige Beobachtungen zu melden?
Das weiß ich nicht. Wenn es die gibt, wüsste ich es wahrscheinlich nicht, denn es ist klar, dass die Ermittlungsbehörden dort ganz, ganz sensibel auf solche Informationen achten. Und das war auch in den anderen Vorfällen so, etwa beim Raub der Goldmünze. Da werden wir nicht immer direkt ins Bild gesetzt, wie gerade der Stand der Ermittlungen ist. Das gehört einfach zum Handwerk der Ermittlungsbehörden dazu und das respektieren wir auch.
Von einer neuen Bedrohungslage haben Sie gerade gesprochen, Herr Partzinger. Andere Museumsdirektorinnen und Direktoren haben in den letzten Tagen davon berichtet, dass sie immer wieder auch für politische oder gesellschaftlich relevante Ausstellungen angefeindet worden sind, von politischer Seite, aber auch von Privatpersonen. Ist das die neue Bedrohungslage, die Sie meinen, dass nicht nur Objekte im Ziel von übelwollenden Menschen stehen, sondern auch Ideen und Themen, die in Museen verhandelt werden?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Das kommt nämlich noch hinzu. hier lässt sich ja jetzt kein System entdecken. Man hat offenbar willkürlich mit dieser Flüssigkeit Objekte bespritzt, aber jetzt nicht irgendwie nur nackte Darstellungen oder bestimmte Themata oder so. Aber das hört man ja auch immer wieder, dass Ausstellungen angefeindet werden, ob von extrem rechten Gruppen oder von anderen, anti-islamisch oder so, oder Ausstellungen, die sozusagen, wenn sie Themen des Islam aufgreifen, also dass sozusagen die Museen in ihrer Freiheit, Themen aufzunehmen, auch kritisch zu, vielleicht auch ein bisschen provozierend zu präsentieren, dass das eingeschränkt wird. Ich glaube, da ist eine ganz klare Tendenz in diese Richtung und da müssen wir aufpassen. Und das ist mindestens genauso schlimm wie die Beschädigung von Objekten, weil es sozusagen die Freiheit des Gedankens und des Denkens beschädigt. Und wenn ich das alles so mal zusammenzähle, Raub, Diebstahl, grünes Gewölbe, Goldmünze, dann der Vandalismus, den wir gerade hier in Berlin leider erleben mussten und die Einschränkung in der Arbeit, in der Freiheit der Museen, was also wirklich kritische Themen betrifft, dann muss ich sagen, ist das wirklich bedenklich und es spiegelt irgendwie auch ein Stück weit unsere Gesellschaft wider. Man fragt sich schon, was ist eigentlich hier los? Und wir müssen uns da, denke ich, schon Sorgen machen.
Der Präsident des Deutschen Museumsbundes, Eckhard Köhne, hat in diesem Programm die Träger aufgefordert, mehr Geld zur Verfügung zu stellen für die Sicherheit. Denn Sicherheit kostet Geld. Stimmen Sie der Forderung zu?
Natürlich braucht es mehr Geld. Sicherheit kostet. Das ist klar, das ist eine Investition, die sich aber auszahlt. Wir haben kulturelle Werte überantwortet, für die wir sorgen müssen, die wir schützen müssen. Dazu müssen wir auch in der Lage sein. Aber es braucht neben den Maßnahmen, die man treffen muss, die Geldkosten, also Geld und Personal, muss man aber dennoch auch in der Gesellschaft versuchen, das Thema stärker zu adressieren, ob in Schulen oder wo auch immer. Ein Stück weit fühle ich, dass das Bewusstsein verloren gegangen ist, welchen Wert kulturelles Erbe, Kulturschätze, Museumssammlungen wirklich haben und dass man so etwas einfach nicht willkürlich zerstört. Das ist jetzt ein Einzelfall, aber dennoch in seiner Dimension war er ja enorm. Und mit Geld alleine ist es auch nicht getan, denn schauen Sie, wenn die kriminelle Energie groß genug ist, dann ist es auch ganz, ganz schwierig. Und wenn ich mir gerade überlege, dass jetzt was bei uns passiert ist, jemand, ich meine, mit so einer Klistierspritze, die kann man im Ärmel eigentlich verstecken. Und wenn sich, da kann eine Aufsicht neben einem stehen, wenn die sich kurz umdreht, spritzen sie schnell hin. Es ist ja keine Farbe, das heißt zunächst transparent, die Wirkung kommt erst ein bisschen später. Also Sie sehen das in dem Moment gar nicht. Und mit den Videoanlagen ist auch so eine Sache. Ich meine, klar, die ganzen Besucher in den Museen haben heute Masken auf. Wer also solche üblen Taten vollbringt, der wird natürlich dafür sorgen, dass die Maske ganz besonders große Teile des Gesichts abdeckt. Also es ist schwierig. Wir müssen da mehr tun, völlig klar. Wir werden auch unsere Sicherheitsmaßnahmen überprüfen. Den Auftrag haben die Museen bereits, auch zu bedenken jetzt, was sind die nächsten Schritte darauf, entsprechend zu reagieren. Es gibt auch schon, höre ich, im neuen Museum sind Bereiche bereits abgesperrt, wo Großobjekte zugänglich sind. Also man hat da sofort darauf reagiert, man wird sich weiter Gedanken machen müssen. Aber wie gesagt, wir können nicht alles hinter Panzerglas verstecken.
Kolleginnen und Kollegen von Ihnen aus anderen Museen haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, die Informationspolitik, da war auch Luft nach oben. Wir hätten schon ganz gerne gewusst, dass da noch jemand unterwegs ist, der was getan hat und möglicherweise morgen bei uns auf der Matte steht und in der Spritze dann nicht nur eine ölhaltige Substanz, sondern möglicherweise eine Säure oder noch schlimmere Sachen hat. Warum hat die Information nicht stattgefunden?
Natürlich, das ist legitim. Allerdings ist es so, dass mit den Ermittlungsbehörden abgesprochen war, dass hier nicht weiter Täterwissen preisgegeben werden sollte. Das ist immer schwierig, dann Spuren sozusagen dann nachzuverfolgen. Und aus ermittlungstaktischen Gründen war das dann eine Entscheidung, eben hier nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Allerdings sind, sobald es ging, sind dann von den Sicherheitsverantwortlichen der staatlichen Museen, haben die dann schon auch, gibt es ja eine Arbeitsgruppe des Deutschen Museumsbundes, das dort auch dann preisgegeben und die Leihgeber wurden auch informiert. Aber es war sozusagen die Bitte und auch die gemeinsam dann getragene Entscheidung, das jetzt nicht sofort an die Öffentlichkeit zu geben. Aber ja, das sind schwierige Momente und schwierige Entscheidungen.
Sie haben die Konsequenzen, die Sie jetzt ziehen, beschrieben. Gehören dazu auch personelle Konsequenzen? Wird darüber nachgedacht?
Das ist schwierig jetzt zu sagen. Wir werden auf jeden Fall sehen müssen, was im Einzelnen, welche Sicherheitsmaßnahmen auf den Museen existierten, wie sie schon nach dem Raub der Goldmünze weiterentwickelt worden sind, welche Ansätze es gab, wenn sie nicht realisiert worden sind, warum sie nicht realisiert worden sind und natürlich, wie man jetzt weiterhin darauf reagiert, welche Konsequenzen man daraus zieht im Umgang damit. Das, denke ich, ist jetzt mal das Vordringlichste.
Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, über den Anschlag auf die Kultur auf der Berliner Museumsinsel. Vielen Dank.
Ich habe zeitweise mehr geschrieben als Heinrich Böll in seiner besten Zeit, nämlich pro Tag eine Druckseite. Was ja heißen würde, jedes Jahr ein Roman von 356 Seiten.
Mindestens 356. Geschrieben hat er jedenfalls seit seiner Jugend, Anfang der 50er Jahre in Frohburg in Sachsen. Erste Gedichte, kleine Erzählungen, auch politische Lyrik, später dann Hörspiele. Mit 16 die Flucht in den Westen, 1967 eine Lesung beim letzten Treffen der so legendären wie elitären Schriftstellervereinigung Gruppe 47. Das Werk von Guntram Vesper war bekannt, aber lange vor allem bekannt bei Kennern und Kritikerinnen und Kritikern. Der große Durchbruch, der kam erst vor 4 Jahren mit einem Roman, der dann nicht 365 Seiten hatte, sondern genau 1001 und nach Vespers Geburtsort eben einfach Frohburg heißt. Für dieses Romandebüt erhielt er 2016 den Preis der Leipziger Buchmesse. Im Alter von 79 Jahren ist Vesper jetzt in Göttingen gestorben und ich möchte mit dem Literaturwissenschaftler und Kritiker Christian Metz über ihn sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Metz, Frohburg, das Opus Magnum, was ist das für ein Buch auf 1001 Seite?
Das ist eine Chronik der Ereignisse vom Jahre 1941 an bis ins Jahre 1957. Und wenn man das Verfahren metaphorisch beschreiben würde, würde man wohl sagen, es ist ein Bilderbogen, der sich entfaltet in wunderbaren, manchmal sehr stark verworrenen und dann wieder zueinander finden Assoziationsketten, 1001 Seiten stark. Man sagt, 400 Seiten seien sogar noch vom Autor gestrichen worden. Und diese Chronik ist wohl vollkommen zu Recht mit den berühmten Jahrestagen verglichen worden von Uwe Jonsson.
Also demnach kein Erinnerungsbuch, keine reine Autobiografie?
Ein Erinnerungsbuch, das aber schon an das Erinnern erinnert und weiß, wie Erinnerung funktioniert. Und daraus besteht das Reale mit dem Erfundenen ineinander zu verweben.
Einer Kritik hier im Deutschlandfunk hieß es zu dem Buch, Guntram Vespers Frohburg-Epos wirkt in der deutschen Gegenwartsliteratur wie ein Einschlag aus früheren, entfernten Zeiten. Galt das auch für den Autor selbst?
Sie haben ja eben ihn gerade schon gehört, wie er sagte, dass er ein täglicher und ein alltäglicher Schreiber war. Und aus diesem Modus des Schreibens, der wohl auch das tägliche Leben bestimmt hat, war das sicherlich keine Überraschung, sondern tatsächlich der alltägliche und sehr disziplinierte Schreibakt, der dazu geführt hat, dass am Ende es so aussah, als käme dieses Buch aus dem Nichts. Aber es kam natürlich nicht aus dem Nichts.
Hat denn der große Erfolg, nicht zuletzt auch der Preis der Leipziger Buchmesse, dazu beigetragen, dass das, was es vorher schon an Werk gab, na, wenn nicht in Vergessenheit geriet, aber wenigstens so etwas verdrängt oder überstrahlt wurde durch dieses dicke Buch?
Es ist das Umgekehrte eingetreten und das ist hoch erstaunlich und tatsächlich dem Schöffling Verlag in Frankfurt zu verdanken. Der hat nämlich im Jahre 2017 dann den Band Nördlich der Liebe und Südlich des Hasses herausgebracht, die gesammelte Prosa, und im Folgejahr 2018 die gesammelten Gedichte Tieflandsbuch, so der Titel. Und Tieflandsbuch, damit Sie so eine Vorstellung haben und Ihre Hörer, umfasst 540 Seiten knapp an Gedichten. Also da sehen Sie, es ist wirklich ein Vielschreiber gewesen. Und das heißt, durch diesen Erfolg ist auf einmal Guntram Vesper wieder in Erinnerungen gekommen und tatsächlich auch wieder in der Mitte des Diskurses angekommen, wo er zuvor ja schon einmal war, aber dann in Vergessenheit geraten war.
Waren Sie, Herr Metz, überrascht, dass jemand, der sich vorher für die Lyrik, für die eher kleine, zarte Form entschieden hat, plötzlich mit einem voluminösen Roman auftaucht?
Man könnte sagen, dass es diese Anlage eben in der Lyrik gegeben hat. Das ist eine Lyrik gewesen, die wirklich sehr lakonisch ist, von einem ganz eigenen Humor getragen, die eben dann das Ausweiten eher immer wieder unterbindet, aber die eben einen spezifischen Blick auf Familienkonstellationen hat, auf eine bestimmte historische Konstellation hat, nämlich genau den Verlust von Heimat und von Frohburg, der ja auch diese Biografie prägt und das Schreiben prägt und der eben dann aus dieser Keimzelle, auf die auch immer wieder die Lyrik eingeht, dann irgendwann einen großen Roman entwickelt hat. Also das ist so eine Art Schreibpointe, die ihm gelungen ist, aber man kann die Anlage des großen Opus Magnum im Kleinen tatsächlich in Nutze nachverfolgen.
Guntram Vesper hat selbst mal gesagt in einem Interview, es sei ihm um eine Bestandsaufnahme des eigenen Kopfes gegangen, wenn er geschrieben hat. Er habe gedacht, Zitat, wenn du ausgelöscht wirst, ist das alles weg. Was wird denn nun durch sein Schreiben bleiben?
Vesper ist ein Autor, der tatsächlich eigentlich mit 68 sich lossagt von den großen Ideologien, die ja eigentlich eher das Menschsein soziologisch in großen Plänen verankern und der auf das kleine Existenzial schaut und dieses Existenzial des Lebens auslotet, eben in einer Form von großer Ängstlichkeit, die da zur Sprache kommt zum einen, aber eben zum anderen auch von dieser lakonischen Komik, die immer wieder zum Vorschein kommt, einer Klugheit, einer Besonnenheit. Und dieses Ausloten des Menschlichen, dieses existenziell Menschlichen in einer Tradition zu Kierkegaard oder zu Schopenhauer, das wird bleiben von ihm.
Der Literaturwissenschaftler Christian Metz, vielen Dank zum Tod des Schriftstellers Guntram Vesper. Der chilenische Regisseur Pablo Larraín hat sich immer wieder an den politisch-sozialen Zuständen seines Heimatlandes abgearbeitet. Er hat einen Film gedreht über eine Wahlkampagne gegen den Diktator Augusto Pinochet, ein Porträt des chilenischen Nationaldichters Pablo Neruda, einen Film über von der Kirche verbannte pädophile Priester. Es gab auch einen erfolgreichen Ausflug nach Hollywood. Dort drehte Larraín Jackie, The First Lady, mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Nun kommt wieder ein spanischsprachiger Film von Larraín in die Kinos. Ema heißt er. Und da musste ich natürlich die Filmkritikerin Katja Nikodemus als erstes fragen, wer ist Ema?
Also ich muss sagen, ich habe mich das den ganzen Film gefragt, obsessiv gefragt, weil das wirklich eine Figur ist, die im besten Sinn überhaupt nicht zu fassen ist. Also es gibt auch erstmal eine realistische Ebene in dem neuen Film von Pablo Larraín. Und die geht so, also Ema, Mitte 20, ist Tänzerin. Sie ist verheiratet mit Gaston, dem Leiter einer hippen Tanzkompanie in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso. Und der Film fängt in dem Moment an, da Ema ihren 6-jährigen Adoptivsohn gerade, ja, man kann es nicht anders sagen, zurückgegeben hat. Also er hat das Familienhaus abgefackelt und noch dazu das halbe Gesicht ihrer Schwester. Also Sie hören schon, es ist sehr exzessiv in diesem Film. Und nun geschieht etwas, was man eigentlich nur eine übersteigerte Verlustbewältigung nennen kann. Vielleicht auch ein anderer Weg zu einer anderen neuen Mutterschaft. Also Ema beginnt Affären und zwar irre, systematisch, exzessiv mit ihrer Notarin, mit Tänzerinnen. Sie zieht nachts mit einem Flammenwerfer durch die Stadt und fackelt rote Ampeln und Autos ab, was dann zur Affäre mit einem Feuerwehrmann führt. Und diese Geschichte ist völlig abgefahren und wir lassen uns aber einfach mitreißen von dieser Frau. Die hat so streng zurückgekämmte platinblonde Haare, sehr stilisiert und wir stürzen mit ihr in dieses Jahr. Exzessive Doppelleben, Dreifachleben, Vierfachleben.
Heißt das denn, wenn Sie sagen, eine abgefahrene Geschichte, auch eine abgefahrene filmische Ästhetik?
Ja, der Film ist sozusagen auf allen Ebenen eigentlich abgefahren und stilisiert. Das fängt schon mit der Hauptfigur an, denn Pablo Larraín inszeniert da die junge chilenische Schauspielerin Mariana Di Girolamo wie eine kühle Mischung aus Greta Garbo und einem gefräßigen Reptil, die sich eben diese Affären sucht. Und der Film hebt völlig ab in seinen Tanzszenen. Denn gemeinsam mit einer Gruppe von Tänzerinnen, man könnte auch sagen mit einer Bande von Amazonen, tanzt diese Heldin Ema durch die Stadtlandschaften von Valparaíso, durch Busse, durch Bars, über Straßen, entlang den Quais des Hafens. Und die ganze Hafenstadt wird zur Bühne für diese Frauen. Der öffentliche Raum wird sozusagen von den jungen Frauen in Besitz genommen. Und sie tanzen zu einer Musik namens Reggaeton, also einer Mischung aus Hip-Hop, Reggae, lateinamerikanischen Klängen. Und sie tanzen mit harten Schritten, mit aggressiven Armbewegungen. Und das gefällt natürlich Emas Ehemann, dem Choreografen, überhaupt nicht. Den spielt übrigens Gael García Bernal, der mexikanische Schauspieler, wunderbar gereizt und wütend. Aber der Film hat auch starke Rhythmuswechsel. Es klingt jetzt alles so vollkommen exklusiv, aber neben diesen dynamischen, mitreißenden oder stilisierten Tanzszenen gibt es auch sehr ruhige Momente. Und letztlich folgt der Film einem Plan, Emas Plan, den ich hier aber nicht richtig verraten möchte. Ich kann nur sagen, mit ihrer Libertinage, sie sucht eigentlich eine neue Form von Familienutopie.
Wie würden Sie, Frau Nicodemus, das Ganze, was Sie da gesehen haben, denn jetzt ins Werk von Pablo Larraín, ja ein großer Name inzwischen des internationalen Autorenkinos, einordnen?
Also Sie schmunzeln schon zurecht. Es ist wirklich einer der freiesten und verrücktesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Aber genauso unberechenbar ist ja letztlich auch Pablo Larraíns filmische Laufbahn. Also man denke nur an den Film El Club, wo er mit klaustrophobischen Bildern eine Gruppe pädophiler Priester zeigt, die von der Kirche verbannt wurden und in so einer komischen Community über einem Cliff leben. Danach kam plötzlich ein Jackie Kennedy-Film mit Natalie Portman und die spielte eben Jacqueline Kennedy als eine Frau, die nach der Ermordung ihres Mannes in eine Schockstarre fällt und die versucht, wieder Kontrolle zu gewinnen über ihr Image, über das Bild ihrer Ehe. Und in Emma geht es letztlich ja auch jetzt wieder um eine Kontrolleroberung. Also diese Emma, diese junge Frau, die tanzt mit aggressiven Bewegungen an allen Rollenbildern vorbei. Ehefrau, Mutter, gehorsame Tänzerin. Und sie jagt halt mit Tanz und Sex und Affären alles in die Luft. Aber aus diesen umherfliegenden Trümmern, ja, versucht sie dann wieder eine andere Form des Zusammenlebens zu kreieren. Und ja, um auf Ihre Frage zurückzukommen, letztlich ist eigentlich der Regisseur Pablo Larraín ein bisschen auch wie Emma, also seine einzige filmische Konstante ist eigentlich seine Unberechenbarkeit.
Katja Nicodemus über den, wie wir gelernt haben, abgefahrenen Film Emma ab heute in den deutschen Kinos. Die Debatte um einen Zeitungsartikel über den Pianisten Igor Levit reißt nicht ab. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Ja, jetzt hat sich auch die Publizistin Caroline Ehmke in diese Debatte eingeklinkt. Auch sie übt heftige Kritik an dem Zeitungsartikel über Igor Levit. Auch sie erkennt in diesem Text antisemitische Motive. Kurz zur Erinnerung, es geht um einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung des Musikjournalisten Helmut Maureau. Er hatte Levit darin für seinen politischen Aktivismus in den sozialen Medien kritisiert, wo der jüdische Pianist regelmäßig Antisemitismus und Rechtsextremismus verurteilt. Maureau hatte die Frage gestellt, ob dieser Aktivismus womöglich nur ein, Zitat, lustiges Hobby sei. Ist es wirklich möglich, dass Juden in deutschen Zeitungen dafür verspottet werden, wenn sie ihre Angst, ihre Verzagtheit, ihre Wut ausdrücken? Fragt nun Friedenspreisträgerin Caroline Ehmke, ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung. Igor Levit werde in Maureaus Artikel manipulative Unwahrhaftigkeit unterstellt, schreibt Ehmke. Der Text enthalte Formulierungen, die klassisch antisemitische Zuschreibungen und Klischees aufrufen. Die Süddeutsche Zeitung hatte nach der Veröffentlichung des umstrittenen Textes bereits um Entschuldigung gebeten. Caroline Ehmke findet aber, die Stellungnahme der Zeitung reiche nicht aus. Zwar kenne sie Igor Levit persönlich und sei daher befangen, räumt sie am Ende ihres Artikels ein, aber sie vermute, dass sie denselben Text geschrieben hätte, wenn sie ihn nicht kennen würde. Wie kamen chinesische Buddha-Figuren nach Ostfriesland und Schädel aus Indonesien ins thüringische Gotha? Diese und andere Fragen sollen 8 Forschungsprojekte klären, für die das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste jetzt Gelder zur Verfügung stellt. Mit insgesamt rund 1 Million Euro unterstützt das Zentrum Museen, die untersuchen wollen, wie Objekte während der Kolonialzeit in ihre Bestände gekommen sind. Mit China rücke erstmals eine Region in den Fokus, die bisher wenig beachtet wurde. Mehrere Museen aus Ostfriesland wollen im Rahmen eines der geförderten Projekte mit chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Forschung ist eine Möglichkeit. Eine Künstlergruppe aus Frankfurt am Main hat jetzt auf ihre Weise an die Verbrechen der Kolonialzeit erinnert. Die Künstlergruppe Frankfurter Hauptschule hat nach eigenen Angaben ein Kunstwerk aus einer Ausstellung im Theater Oberhausen gestohlen und nach Tansania gebracht. Dort solle es in einer Dauerausstellung gezeigt werden, als eine Art Wiedergutmachung für die Verbrechen während der Kolonialzeit. Das Theater Oberhausen bestätigte, dass ein Werk der Ausstellung fehle. Es handelt sich um ein kleines Objekt von Josef Beuys, eine Glühbirne, die in einer Zitrone steckt, mit dem Titel Capri-Batterie. Und in Chemnitz haben Künstler heute an das Schicksal von Geflüchteten auf dem Mittelmeer erinnert. Dafür ließen sie auf dem Chemnitzer Theaterplatz ein großes morsches Holzboot zerschellen. Die Kunstaktion ist Teil der Chemnitzer Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt im Jahr 2025.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommen wie immer die Informationen am Abend. Ein Thema, der neue Höchststand bei den Corona-Infektionen. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.